Am Neujahrstag 2001 verschwindet die 15-jährige Schülerin Katrin Kunert spurlos.
Es war Eisregen.
An der Bushaltestelle in der Neuen Straße in Bergen wird sie zum letzten Mal gesehen.
Gegen 19 Uhr verliert sich die Spur.
Alle Ermittlungen blieben ohne Ergebnis. Insgesamt gibt es 610 Hinweise.
Katrin bleibt unauffindbar.
NDR 2, Täter unbekannt. Der Fall Katrin Kunert. Eine Podcast-Serie von Anouk Scholain und Thomas Ziegler. Folge 2. Ein taffes Mädchen.
Ich bin Anouk Scholain. Zusammen mit meinem Kollegen Thomas Ziegler aus der NDR2-Redaktion recherchiere ich den Fall von Katrin Kunert. Sie verschwand am Neujahrstag 2001.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, was passiert sein könnte. Katrin steigt zu einem Fremden ins Auto, möglicherweise auch zu einem Ortsfremden. Es kommt zum Streit, sie wird tödlich verletzt, er nimmt sie mit. Oder sie steigt zu einem Fremden ins Auto, der sie verschleppt und möglicherweise gefangen hält. Sie steigt zu einem Bekannten ins Auto. Auch hier ist es denkbar, dass es einen Streit gegeben hat, an dessen Ende Katrin ums Leben kommt. Sie steigt zu niemandem ins Auto, sondern trifft auf jemanden, der ihr anbietet, mit zu ihm zu kommen, das Auto zu holen und sie dann zu fahren. In der Wohnung eskaliert die Situation. Sie entscheidet sich, in Richtung Klenze zu laufen, um wenigstens ein paar Meter schon in Richtung Zuhause hinter sich zu bringen. Es ist Eisregen und ein Autofahrer verliert die Kontrolle. Es kommt zu einem tödlichen Unfall. Oder sie ist von zu Hause weggelaufen.
So, das war's dann mit meinem Auto.
Im April fahren Thomas und ich das erste Mal nach Bergen-Dumme, wo Katrin verschwand. Von Hamburg aus etwa 130 Kilometer. Autobahn bis Lüneburg, ab da wird's immer ländlicher. Je näher wir kommen, umso grüner wird die Landschaft um uns herum. Wald, Wiesen, Felder. Kilometerweit. Kann man hier einen Menschen verschwinden lassen? Es ist zumindest denkbar.
Aber wo willst du anfangen zu suchen? Ne? Man kann sich das vielleicht so eingrenzen, dass man sagt, die Flächen, die regelmäßig bewirtschaftet werden, so die scheiden aus. Aber die Fläche wird ja nicht unbedingt kleiner.
Bergen-Dumme liegt nur einen Steinwurf von der Grenze zu Sachsen-Anhalt entfernt. Manche Straßen erinnern noch an alte DDR-Zeiten. Etwa 1500 Menschen leben hier. Mitten durch den Ort verläuft die B71 von Bremerhaven bis nach Magdeburg. Eine Straße, die auch vom Fernverkehr genutzt wird. Tagsüber kommen fast im Minutentakt Lastwagen vorbei. Die B71 heißt an dieser Stelle Breite Straße. Ein Bäcker, ein Friseur, Fußpflege, ein Imbiss, eine Metzgerei, ein Café, ein Hotel, Post, Bank, Apotheke. Ein Stückchen weiter in Richtung ehemalige Grenze, ein Reiterhof, Campingplatz und eines der letzten Freibäder, die es in der Region noch gibt.
Also ich glaube, wenn man mal absieht, was hier möglicherweise passiert ist, ist das schon was, was man als extrem idyllisch beschreiben würde, oder?
Ja. Also die einzelnen Hintergärten, da vorne waren so ein, zwei, die richtig so liebevoll künstlerisch gepflegt sind.
Viele der hübschen Fachwerkhäuser sind heruntergekommen und stehen leer.
Holz gehen überall.
Es sind kaum Menschen auf der Straße unterwegs. Übersichtlich.
Ja, alles verfallen hier. Schade, eine schöne alte Fachwerkhäuser. Dieses Gebäude ist total unheimlich. Mit vergitterten Fenstern.
Vielleicht finden wir es auch nur unheimlich, weil Katrin hier verschwunden ist. Oder weil wir wissen, dass es hier in Bergen eine Sekte gibt. Die Telema Society. Es gibt Gerüchte von Ekelprüfungen und satanischen Opferritualen. Mitglieder der Sekte sollen Opfer ritueller Gewalt geworden sein. Mehr dazu in einer späteren Folge. Heute schauen wir uns erst einmal um. Wir versuchen ein Gefühl für den Ort zu bekommen, an dem Katrin bei Blitzeis nicht nach Hause kam.
Okay, hier ist die Bushaltestelle.
An der Bushaltestelle in der Neuen Straße wurde Katrin zum letzten Mal gesehen. Wir sind heute zum ersten Mal hier. Ein komisches Gefühl. Dabei ist das dunkle Holzhäuschen nichts weiter als ein dunkles Holzhäuschen. Innen eine Bank, außen der Fahrplan, daneben eine Laterne. Die stand damals 2001 noch nicht da. Das Bushäuschen ist beschmiert mit einer Kreidezeichnung. Fuck Police steht auf der einen Seite, auf der Innenseite eine etwas wirre Botschaft. Katrin Kunert wurde von Busse und Jäger missbraucht. Kunert falsch geschrieben. K-O-N-A-T. Eine der wenigen jüngeren Spuren, denen die Polizei nachgegangen ist. Seit gut einem Jahr wissen die Beamten von der Kreidenachricht. Wer sie dahin geschmiert hat, wissen sie nicht. Der Ermittler Andreas Rusche ist fast von Beginn an mit Katrins Verschwinden beschäftigt. Nächstes Jahr geht er in Rente. Die Ermittlungen hat jetzt Annegret Dau-Rödel übernommen. Die Kreidenachricht haben sie untersucht.
Wurde genauso ermittelt wie bei allen anderen Hinweisen auch.
Busse und Jäger. Es gibt sowohl Leute, die Busse heißen, es gibt auch Leute, die Jäger heißen. Es gibt Jäger sowieso. Busse gibt es auch. Wer das da hingeschrieben hat, was es möglicherweise mit Katrin zu tun hat, kann ich nicht sagen. Das Einzige, was ich festgestellt habe, ist, dass dort offensichtlich ja mit weißer Kreide das geschrieben worden ist und es ein augenscheinlich sehr ähnliches Schriftbild in einer anderen Bushaltestelle. Wie weit ist das weg? Da oben, Stachel? Was will ich meine? Da ist also jedenfalls auch eine Bushaltestelle und da ist auch mit schwarzer Kreide ein Spruch von Goethe geschrieben worden. Und wenn man da also verschiedene Buchstaben sich anguckt, dann sieht man durchaus Ähnlichkeiten. Hm. Dann können Sie sich selbst was ausmalen.
Wo ist diese andere Bushaltestelle?
Die Bushaltestelle ist eine Holzhütte an einem Parkplatz. Hier finden wir den zweiten Kreidespruch. Einen Zusammenhang können wir genauso wenig wie die Polizei sehen. 2001 gab es die Gaststätte Busses in der Nähe. Die einzige wörtliche Verbindung, die nichts mit einem Transportmittel zu tun hat. Eine Kneipe, in der auch Leute saßen, die Katrin kannten. Aber daraus haben die Ermittler keine Theorie entwickelt.
Die Kreidenachricht spült den Fall von Katrin 2017 wieder in die Medien. Ein paar Jahre davor war es ein mysteriöser Anruf bei einer ihrer Schwestern. Für die Familie bedeutet das immer wieder Hoffnung. Katrin wurde nie für tot erklärt. In Gesprächen korrigiert uns die Familie, wenn wir von ihr in der Vergangenheitsform sprechen. Die Konats haben 6 Kinder, 4 Mädchen, 2 Jungs. Es gibt viele Filmaufnahmen der Eltern und der älteren Schwestern, wie sie mit verweinten Augen auf dem Sofa sitzen, Interviews geben und versuchen zu beschreiben, was in ihnen vorgeht. Das werden sie machen, bis Katrins Schicksal geklärt ist, ist unser Eindruck. Jetzt sind wir ein neuer Hoffnungsschimmer. Nach 17 Jahren suchen wir eine Spur in dem Fall und hoffen, dass durch unsere Recherchen vielleicht neue Hinweise kommen. Für Ihre Hinweise gibt es den Messenger der NDR2-App oder Sie schicken uns eine E-Mail an täterunbekannt@ndr2.de. Andreas Rusche, der Hauptermittler in dem Fall, hatte lange Zeit ein freundschaftliches Verhältnis mit der Familie, vor allem zu Vater Frank. Wir treffen Frank Kona zu Hause, ein neues Zuhause. Nach Katrins Verschwinden ist die Familie umgezogen.
Sie haben wahrscheinlich 1 Million Mal, wenn es überhaupt reicht, darüber nachgedacht, was möglicherweise an diesem Abend des 1.1. passiert ist. Was erscheint für Sie am plausibelsten, was möglicherweise passiert ist?
Also, ich bin der Meinung, oder war damals der Meinung, welche Meinung ich jetzt bin, lasse ich jetzt erstmal dahingestellt. Ich habe damals immer gesagt, Katrin ist ausgebüxt, aus welchen Gründen auch immer. Und habe damals das eigentlich immer kundgetan. Sie ist vielleicht irgendwo in Brasilien Kaffeeboden pflücken oder was ich vielleicht wollte. Deswegen sage ich, aus welchen Gründen auch immer, ob sie sich mit ihrem Freund da gestritten hat oder eben keine Lust gehabt hat mehr zu Hause oder einfach ein Blackout in der Pubertät. Das habe ich dann mal gesagt, wie ich heute darüber denke, ist eine andere Geschichte, alldieweil ich es damals immer kundgetan habe, um auch im Sinne der Familie die Fahne hochzuhalten, dass alle positiv denken, dass Katrin aus welchen Gründen, wie gesagt, auch immer weggerannt ist und dass sie irgendwann wiederkommt, gesund und munter. Mittlerweile sind die Kinder älter, sind reifer, sind erwachsener und es ist ja keiner von denen auf den Kopf gefallen. Und ich glaube schon, dass auch die sich darüber Gedanken machen, selbst meine Jungs sind ja nun mittlerweile in einem Alter, dass man sagen muss, dass nach so langer Zeit man ja denn mit dem Schlimmsten rechnen muss. Und natürlich kann irgendein Verbrechen passiert sein. Mittlerweile... Ja, schwindet die Hoffnung natürlich. Man sagt zwar immer, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, dass man sagt, okay, weil zu dem Zeitpunkt damals wäre es, glaube ich, sehr schlimm gewesen, auch für die ganze Familie zu wissen oder zu hören, dass unsere Katrin irgendwo im Wald liegt, tot ist. Und Das wollen wir zum heutigen Zeitpunkt genauso wenig, aber mit Willen. Also, aber es war gerade den Jungs, die noch kleiner waren und damit groß geworden sind und immer Mama und Papa gehört haben, ja, alles wird gut und Katrin kommt wieder. Und ja, aber mittlerweile, wie gesagt, haben sie ein Alter erreicht, wo auch sie sich Gedanken darüber machen, was mit ihr ist. Und, ja. Aber weiter positiv denken, also haben wir immer gesagt, positiv, 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 und Katrin lebt irgendwo und das geht ja gut und wir schauen einfach weiter. Ja, ja, obwohl man sich unter uns gesagt dann auch dann, was vormacht, aber ja, solange wir nichts anderes haben, muss man weiter positiv denken und einfach schauen und in den Tag weiter hineinleben, wie man das sonst auch gemacht hat. Also, wir haben es gelernt, damit zu leben. Und Katrin ist zwar nicht da, aber bei uns.
Frankie und Dennis sind 1 und 4 Jahre alt, als Katrin verschwindet. Beide wohnen heute noch zu Hause, inzwischen in Lüchow. Keiner von beiden hat eine eigene Erinnerung an die Schwester. Sie kennen sie nur von Fotos, aus Videos und aus den Erzählungen der Schwestern und Eltern.
Ist Katrin in irgendeiner Form Teil deines Alltags?
Ja, immer.
Dennis ist jetzt Anfang 20.
Ja. Ich habe ja Tag in der Kette. Das ist ja drauf. Mit ihr Datum drauf.
Man sieht ihm an, dass er viel Sport macht.
Also die Kamera abnehmen.
Ach, ich sehe gerade, das ist ein Hologramm, oder? Ich habe das...
Da ist sie drauf. Wow. Also dann steht ihr Datum, wann sie verschwunden ist, drauf. Also meine Mutter, mein Bruder und mein Vater haben das.
Wer ist denn auf die Idee gekommen?
Meine beste Freundin, ehemalige beste Freundin, hat das gemacht, hat mir das zu Weihnachten geschenkt. Also erst mir und dann irgendwann kam das dann, dass meine Eltern das Haus haben wollten und ja.
Und dann die Kette trägst du jeden Tag?
Jeden Tag, ja.
Und hast du auch das Gefühl, dass sie
ja, dadurch man näher ist halt, bei ist? Weiß nicht, man ist halt, man weiß zum Beispiel, dass jemand da ist, der auf dich guckt, also falls es ist, auf dich guckt, dich beschützt, dann hat man auf die, ist man halt auf der sicheren Seite. Also meine Meinung, das ist...
Ist das so, das heißt, das ist aber auch so ein Ritual für dich und das ist wichtig für dich,
ja,
und da fühlst du dich vollständig.
So, ich habe auch vorhin erklärt, wenn ich zum Beispiel zur Schule gehe oder irgendwo anders gehe und ich habe die Kette vergessen, gehe ich den Restweg wieder zurück und hole mir die Kette. Auch wenn ich zu spät komme zur Schule, ist mir eigentlich so egal. Hauptsache, ich habe die Kette, wo ich weiß, okay.
Katrin und ihre Schwestern gehen damals in Klenze, in der nächstgrößeren Ortschaft von Groß-Gadau aus gesehen, zur Schule, auf die Draveen-Gesamtschule. Wir treffen uns mit Gerhard Prigge. Er ist damals Katrins Klassenlehrer.
Herr Prigge, dann wir fangen einfach mal ganz vorne an. Was ist denn Ihre Erinnerung noch an Katrin?
Na, die Erinnerung ist so, dass Katrin relativ neu in meiner Klasse war. Die hat eine Klasse wiederholt. Und ich hatte damit nur ja, sie als Klassenlehrerin 4 Monate. Sie ist neu in die Klasse gekommen. Wir waren damals eine relativ kleine Schule, sodass sie sich alle kannten. Und von daher war sie relativ schnell eben auch in der Klassengemeinschaft drin.
Erinnern Sie noch, wann das war?
Vom Monat her?
Ja.
Ja, das muss 2000 gewesen sein. Sie ist doch 2000...
2001 im Januar? Ist sie
ja.
Schon?
Ja.
Hallo.
Der Kaffee kommt.
Ach, großartig, vielen Dank.
Gerd Hannemann kommt dazu.
Ja, schön.
Du warst der Mathelehrer von Katrin?
Religion.
Religion.
Soll
ich dir noch einen Stuhl dazu holen?
Möchten Sie...
Wüsste nicht, das ist ja schon ewig lange her.
Ja.
Mir fällt nichts ein. Haben Sie neue Erkenntnisse irgendwie? Oder?
Suchen wir.
Wir suchen. Wir versuchen uns ein Bild von Katrin zu machen, aber wenn Sie noch eine Erinnerung an Katrin haben, was es für ein Mädchen war, was es für so ein. Hol dir den Stuhl mit rein.
Ich hole noch meinen Kaffee.
Ja,
noch.
Ja.
Genau. So. Wollen wir eben warten oder wollen wir.
Nö, aber noch weitermachen.
Machen wir
weiter. Was für ein Mädchen?
Ja, ist da.
Was für ein Typ war Katrin?
Sehr lebendig, manchmal nervig, so ja, wie Kinder in dem Alter eben sind. Ne? Also viel nicht negativ auf, war sehr kommunikativ mit den Schülern, weniger kommunikativ mit den Lehrern. Ja, so ist man in dem Alter. Ne? Also nichts, was sie jetzt besonders herausheben würde, weder im Negativen noch im Positiven, überhaupt nicht.
Mhm.
Na, und ich hatte ja schon gesagt, wir sind eine relativ kleine Schule gewesen damals. Muss den Schul von draußen halten.
Oder so, wann war das? War es 2000 oder 2001?
Ja, 2001.
Ja, das wechselt. Na, also weder positiv noch negativ. Also ganz normal mit allen Schwierigkeiten und mit allen Zusammenstößen, die man mit Kindern in dem Jahr eben auch hat oder in dem Alter eben auch hat.
Wir haben gehört, dass sie sich auf dem Schulhof sehr gut durchsetzen konnte und da auch so einige Kinder hatten, die man so heute als Opfer bezeichnet.
Es waren vier Schwestern, so Jacqueline, ich habe die Schwestern, vier Schwestern und eine Cousine. So Nancy war, glaube ich, die Cousine, ich weiß nicht, wie sie war, 18 Jahre her. Nancy, Mandy, Jacqueline.
Katrin.
Also drei oder vier Schwestern und die Cousine war auch noch da. Also, Katrin, ja, so um die geht es ja, das war ja die Jüngste, die muss man erstmal sortieren. Halt. So, und, aber die hat eben diese drei älteren Schwestern und die ältere Cousine hier gehabt halt. So, und das war schon, so, das war schon eine taffe Gruppe, so halt, nicht? Aber dass sie jetzt irgendwie andere da ist. Also sie waren sehr sozial, haben sich für andere eingesetzt. Sie haben auch verschiedene AGs haben hier geleitet, die Eltern und Schwestern. Also im Gegenteil. Das wirklich, kann ich so, außer meiner Erinnerung.
Was meinen Sie mit tough?
Sie wussten, also jetzt vor allen Dingen Nancy, das war die Cousine. Also wir beide haben damals eine Hauptschulklasse gehabt, parallel auch. So, und Nancy war bei mir und normalerweise haben so die Jungs in Hauptschulklassen das Sagen und sagen, wo es lang geht. Bei mir hat aber Nancy war so, die gesagt hat, wo es lang geht und was gemacht wird so, und die Hosen angehabt hat. So, und Katrin war eben so, sind eben häufig auch so als Gruppe aufgetreten halt so, und die hat eben als Jüngste davon auch profitiert, dass sie so durchsetzungsstarke Geschwister, Cousinen hier hatte.
Ja, wobei in der Klasse, ich hatte ja nur Katrin. Und da war es eben so, dass, wie ich sagte, man knallte natürlich zusammen. Aber also man hat keinen Schüler, mit dem man nicht zusammengeknallt ist in dem Alter. Das Alter ist so.
Kinder in dem Alter sind so. Katrin wiederholt die Achte, Stefanie wird ihre Busenfreundin. Ihr vertraut sie alles an. Sie haben ein gemeinsames Freundschaftsbuch, ein rotes. Das nehmen sie wechselweise mit nach Hause, schreiben sich gegenseitig Briefe, sozusagen ein Tagebuch für die Freundin. Alles, was in dem Alter wichtig ist. Jungs, ausgehen, Party machen. In der Pause rauchen sie heimlich, teilen sich die Kippen.
Stefanie wohnt heute in Sachsen-Anhalt, nur ein paar Kilometer von Bergen-Dumme entfernt.
Trabi.
Wir können uns nicht vorstellen, dass es hier vor der Wende groß anders ausgesehen hat.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Halt da vorne,
genau, würde ich. Ich glaube, du kannst da vorne links ran.
Stefanie wartet zu Hause auf Baumaterial. Sie machen die Einfahrt zum Haus neu.
Hallo.
Du bist der Hund, von dem gewarnt wird.
Hallo, Anne Charlene.
Hallo, Thomas Ziegler, hi.
Wir sitzen mit ihr am Esstisch und sie erzählt uns von ihrer damals besten Freundin.
Ja, eigentlich war sie immer fröhlich und ja, immer gut. Also sie war immer gut drauf und naja, und dann in der Zeit auch voll verliebt in ihn und so. Ne? Also ich kann da jetzt nicht sagen, dass da irgendwie was, dass sie abhauen wollte oder so. Ne? Also das auf keinen Fall.
Wie haben Sie sich denn kennengelernt, Sie und Katrin?
Durch die Schule.
Hm? Sie waren in derselben Schule. Klasse?
Hm.
Wissen Sie noch, welche Klasse das war?
Ich glaube, achte Klasse. Hm.
Und in wen war sie so verliebt?
In den Herrn
Joachim. Er ist 30, Katrin 15.
Wie haben die sich kennengelernt?
Auch durch mich, ne? Es ist mein Ex-Schwager. Ich weiß gar nicht, er hat mich mal abgeholt von der Schule und sie ist dann mitgekommen. Und dann hat er uns öfters mal abgeholt. Ich habe das auch erst spät erfahren, dass die zusammen sind. Also sie hat sich nicht getraut zu erzählen. Und dann hatten wir uns auch noch gestritten, weil sie dann gesagt hat, ich darf ihn nicht mehr umarmen. Und ne, also ich habe ihn immer umarmt und auch immer ein Küsschen gegeben, weil er war ja damals mit meiner Schwester lange Zeit zusammen. Und für mich ja sowieso denn, ne? Also ein guter Freund. Ja, dadurch haben die sich ja nicht kennengelernt, ja.
Sie haben eben gesagt, sie hat sich vielleicht nicht getraut, Ihnen das zu sagen. Warum?
Weiß nicht. Weil er so alt ist. War, ist. 15 Jahre lang.
Hm. Wie wurde da damals drüber geredet, so im Bekannten- und Freundeskreis?
Die fanden das erst auch alle nicht schön, ne? Aber konnte es nichts machen. Sie war da voll drin, ne? Hm.
Wie lange ging das mit den beiden?
Das kann ich gar nicht sagen. Aber ein paar Monate ging das schon. Weil sie war ja dann auch noch einmal mit auf dem Geburtstag. Das war im September hat derjenige Geburtstag. Die sind 50 damals geworden, also von den Nordmännern her. Und da war sie dann auch schon mit. Also das ging schon eine Weile.
Lass uns gerade mal bei den Nordmännern bleiben, wenn das Stichwort gerade gefallen ist. Für uns sind die wie so Phantome. Es gibt kaum was wir im Internet darüber finden. Erzählen Sie uns mal so ein bisschen, wie wir uns die vorstellen müssen. Wie viele Leute, was waren das für Jungs?
Ja, ein Motorradclub halt. Und ich weiß nicht, wie viele Leute die damals waren. Das war schon ganz schön. Über 20 waren die bestimmt.
Und was waren das für Typen?
Naja, wie man sich so eine Rocker vorstellt, ne?
Also eher so, möchte gern, achtenstark ja, oder auch ein bisschen böse Jungs?
Ja, auch, ja. Waren die damals auch drauf, ja.
Die Nordmänner sind ein Motorradclub mit entsprechenden Kutten und entsprechendem Ruf. Einzelnen Mitgliedern der Gruppe werden damals Kontakte ins Rotlichtmilieu nachgesagt. Bei einer späteren Durchsuchung des Vereinshauses soll ein Totenschädel gefunden worden sein. Heute gibt es die Nordmänner nicht mehr. Eine Spur für die Ermittler ergab sich nicht.
Warum geht Katrin, als sie aus Joachims Wohnung kommt, nicht zu ihrer besten Freundin Stefanie? Es ist glatt, es ist kalt und soweit wir wissen, hat sie keine Mitfahrgelegenheit. Stefanie wohnt damals nicht weit weg von Joachim.
Ja, sie hat ja auch gesagt, den Tag ist sie bei mir. Den Tag, wo sie verschwunden ist.
Ach.
Ja, der Vater hat ja bei mir angerufen, 20.45 Uhr, ich weiß ganz genau. Und hat mich denn gefragt, ob sie noch bei mir wäre.
Sie waren das Alibi?
Mhm. Wir wollten uns ja den Tag ja sowieso bei ihm eigentlich treffen, aber dadurch, dass das so glatt war, habe ich ja dann irgendwann, so kurz vor 5 muss das gewesen sein, eine Nachricht zu ihr geschrieben, dass ich nicht mehr komme.
Und hat sie geantwortet?
Nee.
Und das war so glatt, dass sie gedacht haben, sie gehen besser nicht aus dem Haus?
Ja, ich hatte auch noch Besuch, ne? Also damals war ich ja auch in einer Beziehung. Und den hatte ich dann, also der ist dann gerade nach Hause und dadurch habe ich das dann mitgekriegt. Ne? Und habe ich gesagt, nee, ich bleibe lieber zu Hause. Ja. Und so saß ich ja mit meiner Mama dann da und dann rief der Vater an. Ne?
Handy, alle, kein Geld. Der hätte ja auch theoretisch zu ihm gehen können, ne? Und sagen, kannst du mir helfen? Ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme.
Ja, es ist so komisch. Klar hätte sie zu mir kommen können. Ich hatte ihr ja noch geschrieben, dass ich nicht komme. Also hätte sie ja sagen können, ach Mensch, geh da mal runter. Ja. Bis ich jemanden habe oder so, ne? Das ist ja auch so komisch. Man hätte ja auch zurückgehen können, wenn ich denn sowieso nicht merke, oh, die nehmen mich sowieso alle nicht mit. Ich glaube nicht, dass er gesagt hätte, geh nach Hause.
Wir treffen uns mit Sarah, ebenfalls eine sehr enge Freundin von Katrin damals. Auch sie wohnt nicht mehr in Bergen, sondern ein paar Kilometer entfernt in einem Neubaugebiet in Bad Bodenteich.
Und war das für Katrin die große Liebe?
So wie sie es immer sagte, ja. Also sie war ja Feuer und Flamme für ihn. Ne? Das war ja so, ja klar. Wenn man in dem Alter ist, ne, Mann mit Auto, Motorrad und gern gesehener in Bergen und klar, sicherlich.
Joachim, Katrin, ihre Schwestern, Stefanie, Sarah. Eigentlich alle Jugendlichen der umliegenden Dörfer treffen sich regelmäßig im Saloon. Das ist die Disco in der Region in Schnega. Ein paar Kilometer von Bergen und ebenfalls ein paar Kilometer von Groß-Gadau entfernt. Jeder, auf den wir bei unseren Recherchen zu Katrin treffen, kennt den Saloon, hat da gefeiert. Damals offenbar eine Institution.
Ganz gut, wie oft waren Sie im Saloon?
Jedes Wochenende. Jedes Wochenende. Freitag, Samstag.
Katrin auch immer mit dabei?
Ja.
Da waren Sie 14, 15, ne?
Naja, ich war schon ein bisschen älter, Katrin war ja.
Ja. Und wie hingekommen, wie zurückgekommen? Das ist ja doch ein kleiner Weg. Immer Freunde gehabt, die er mitgenommen haben?
Ja, nö, so weit ist das nicht. Das kann man sehr gut zu Fuß gehen.
Na, echt?
Ja. Okay. Zurück ist immer noch schöner gewesen als hin.
Sind Sie von Klenze nach Schnega gegangen?
Nein, meistens wurde sie ja bis Bergen gebracht. Und entweder ist sie dann mit oder wir sind zusammen mit dann hingefahren. Oder wir sind halt gelaufen, ja. Es war durchaus mal möglich.
Tapfer.
Ja. Wenn man in die Disco will, dann geht das. Ja. In dem Alter.
Das wollte ich nochmal wissen. Und das haben Sie öfter regelmäßig gemacht?
Ja, Samstag. Jedes Wochenende quasi. Ja. Also klar kam es auch mal vor, dass wir nicht gefahren sind. Aber
als 15-Jährige im Dunkeln kilometerweit nach Hause laufen. Für Jugendliche, die in der Stadt aufgewachsen sind, vermutlich unvorstellbar. Es gibt noch eine weitere Freundin von Katrin, die sofort zu einem Gespräch bereit ist, als wir sie fragen. Deborah. Die beiden sind seit der 5. Klasse zusammen in der Schule, bleiben auch zusammen in der 8. Klasse sitzen.
Oh, Katrin hat, finde ich, so ein nach außen hin so ein Draufgänger-Typ gegeben. Aber innen drinne war sie nicht so. Also eigentlich war sie ganz lieb, wie halt so ein Mädchen ist. Ja.
Wie hat sich das Draufgängersein so geäußert?
Naja, sie war auch immer cool angezogen, also kaputte Jeans und Lederjacke, schwarze Haare gefärbt und wollte, glaube ich, immer irgendwie so ein bisschen, ne, mit mir brauchst du dich nicht anlegen, rüberkommen. Das, glaube ich, hat aber auch einfach mit ihrer Familie zu tun. Sie war ja nie alleine. Also ich glaube, sie musste sich ja, glaube ich, immer durchsetzen irgendwie. Und deswegen hat sie das irgendwann auch so nach außen getragen.
Als wir die Familie kontaktieren und fragen, ob sie damit einverstanden ist, Interviews zu geben, bekommen wir unterschiedliche Reaktionen. Nadine, ihre Brüder, der Vater und zunächst auch Mandy sagen ja. Wir gehen auf der Autofahrt das anstehende Gespräch durch.
Also als erstes so ein bisschen, wie es ihr geht, wenn sie über Katrin heute noch spricht. Wie würdest du beschreiben, was war sie für ein Typ, für ein Mensch? Ja?
Ja, nee, ich wollte damit nur sagen, ich finde, Fab das deswegen so gemacht. Wir kommen da rein, wir sind zwei Fremde und wir wollen fragen. Und deswegen habe ich gedacht, so man versucht sie erstmal, ihr eine Chance zu geben, sich da wieder reinzuversetzen. Und deswegen bin ich da so eingestiegen.
Auf dem Weg zu Mandy sagt sie uns ab. Sie bittet uns um Verzeihung. Sie schafft es emotional nicht. Wir schwanken zwischen Verständnis, Enttäuschung und einem schlechten Gewissen, bei ihr eine alte Wunde wieder aufgerissen zu haben.
Mich zieht das jetzt ganz schön runter, muss ich sagen. So.
Ich finde das auch sehr, sehr schade, dass sie sich das anders überlegt hat. Aber ich kann es... Ich meine, sie hat als Letzte zugesagt und hatte sich vielleicht nicht so richtig darauf eingestellt, was das mit ihr macht.
Ein paar Stunden später treffen wir Nadine. Für diesem Gespräch sind wir sehr angespannt. Nach der Absage von Mandy haben wir Angst, dass auch Nadine einen Rückzieher macht. Und gerade die Schwestern sind wichtige Gesprächspartner für uns. Den Eltern erzählt man bestimmt nicht alles, den Geschwistern schon eher.
Was habt ihr gedacht, was passiert ist? Habt ihr gedacht, sie ist weggelaufen?
Nee. Ich weiß nicht, was ich mit jungen 16 Jahren, was ich da gedacht habe zu dem Zeitpunkt. Erstmal hat sich für mich kam gar nicht in Frage, dass sie weg ist und nicht wiederkommt. Das war für uns, kam irgendwie alle gar nicht in Frage. Wir haben gesagt, gut, vielleicht ist sie irgendwo eingepennt oder kommt später oder wie auch immer, ne, weil es ja auch glatt Eis draußen war. Und aber ich habe immer gedacht, sie wird schon gleich kommen. Wenn sie heute nicht kommt, kommt sie vielleicht heute Nacht oder morgen früh oder wie auch immer. Das wurde erst im Laufe der Zeit, wurde einem das erst bewusst, ne? So, wenn umso länger die Tage vergangen sind, das heißt umso länger, am zweiten Tag hat man ja schon gedacht, was denn jetzt passiert, ne? Aber es hat, glaube ich, nie einer von uns gedacht, dass sie abgehauen ist. Sonst hätte sie mir die Nachricht nicht geschrieben. Also so sehe ich das.
Wie habt ihr denn Katrin innerhalb der letzten Jahre trotz ihrer Abwesenheit am Familienleben teilhaben lassen?
Zu den Geburtstagen, also am 20. September hat sie ja Geburtstag, treffen wir uns regelmäßig immer, dann im Elternhaus und dann ist wie ein ganz normaler Geburtstag, zusammensitzen, Kaffee trinken, und reden oder schweigen, das war immer mal unterschiedlich, mal so und mal so, und ich glaube, jeder, der da am Tisch sitzt, hat sich immer gewünscht, wie schön wäre es, wenn sie jetzt hier sitzen würde, ne? Weil man ja vielleicht immer gedacht hat, von Jahr zu Jahr, naja, vielleicht ist es ja nächstes Jahr so. Vielleicht ist es ja nächstes Jahr so. Vielleicht sitzen wir nächstes Jahr wieder alle zusammen, ne? Ja. Und Silvester ist halt, eigentlich ja der schlimmste Tag, also beziehungsweise der nächste Tag, ne? Ich glaube, die macht auch so jeder für sich aus. Am Anfang war es auch so, dass man sich immer noch getroffen hat.
Aber über die Jahre hat jeder so seine eigene Familie, jeder sein eigenes Leben. Ich versuche immer noch, dass ich dann trotzdem bei meinen Eltern sein kann. Am 1.1. aber habe ich jetzt die letzten beiden Jahre auch nicht mehr gemacht. Es ist ganz intensives dran denken, weil es halt der Tag ist, also seitdem sie nicht mehr da ist. Man denkt die, also ich denke jeden Tag an sie, jeden Tag. Aber halt an Silvester und so ist es halt immer irgendwie intensiver. Es ist zwar jeder Tag gleich, aber es ist halt an dem Tag oder seit dem Tag ist sie nicht mehr da. Ist immer irgendwie noch anders, finde ich.
Wie entspannt oder unentspannt kannst du durch Bergen oder Gaddau fahren?
Also es gibt Tage, da brauche ich das. Da muss ich da hinfahren. Einfach, weil dann habe ich das Gefühl, sie ist irgendwie in meiner Nähe. Ne, weil ich weiß, da stand sie das letzte Mal oder da soll sie das letzte Mal gestanden haben. Und manche Tage, nee, da geht es gar nicht. Aber es ist noch gar nicht so lange her. Da bin ich dann auch bewusst einmal durch Gaddau gefahren, wo wir mal gewohnt haben und von da aus nach Bergen gefahren und an der Haltestelle. Und das mache ich schon oft. Also wie gesagt, es gibt Tage, da brauche ich das und oder ich denke, ich brauche es und fahre da hin und dann denke ich, ach, warum habe ich das bloß gemacht, ne? So, es ist immer unterschiedlich.
Seit dem 1. Januar 2001 gibt es kein Lebenszeichen mehr von Katrin. Als sie verschwindet, trägt sie eine schwarze Korthose, eine schwarze Bomberjacke mit orangefarbenem Innenfutter, schwarze Halbstiefel mit Plateausohle, einen weißen Rollkragenpullover, eine silberne Uhr mit der Gravur Katrin an der Innenseite, an fast jedem Finger einen Ring und ein schwarzes Halsband. Sie hat Tabak bei sich und ihr Handy. Haben Sie an diesem Abend etwas Auffälliges bemerkt? Wissen Sie, was Katrin passiert ist? Schicken Sie uns eine Nachricht über die NDR2-App oder per E-Mail an täterunbekannt@ndr2.de. Wir fragen Frank Konert, was er dem oder denjenigen sagen möchte, die möglicherweise etwas mit dem Verschwinden von Katrin zu tun haben.
Was kann man den Menschen sagen? Also, wenn überhaupt jemand davon was weiß, möge er bitte sein Gewissen erleichtern und dazu beitragen, dass Menschen, die seit Jahren bangen und hoffen, ja irgendwann auch mal zur Ruhe kommen. Denn wir sind ja unter Dauerdruck. Das ist ja selbst wenn man normal erscheint, seinen Mitmenschen gegenüber, Familie gegenüber, es ist innen drin, ist der Druck da. Das ist, das kommt dann aber auch teilweise erst später, dass man diesen Druck, den man jahrelang immer versucht hat, nicht zu zeigen und abgebaut hat, dass der mit einmal dann rauskommt. Und dann ist das ganz schlimm, ist das explodiert. Und ich kann nur diese Menschen hoffen, bitten, uns was mitzuteilen, anonym oder was weiß ich auch immer, ist es immer noch eine Belohnung, glaube ich, ausgelobt von mehreren tausend Euro. Vielleicht kann irgendjemand die brauchen. Also wäre sehr nett, uns da was mitzuteilen oder Polizei oder Ihnen vielleicht sogar zu sagen. Also das wäre natürlich super. Kann ja sein, dass jemand sich nicht traut oder nach so langen Jahren Gewissensbisse, dass er sagt, okay, jetzt reicht's mir, ich erzähle das jetzt dann also fertig. Gibt's ja.
Zwei Tage nach dem Verschwinden bekommt die Familie Besuch. Martin steht in der Tür. Er sagt, er hat Katrin am Abend ihres Verschwindens an der Bushaltestelle gesehen. Er wird später zu einem der Hauptverdächtigen.
Also ich hatte ja Autoradio an, also es war gerade 19 Uhr, wo ich reingefahren bin im Bergen. Und circa 19.05 Uhr, 19.07 Uhr muss ich an der Bushaltestelle gewesen sein. Und da war nichts mehr, da stand keiner.
Mehr dazu in der nächsten Folge.
NDR 2 Täter unbekannt. Die zweite Staffel. Der Fall Katrin Konert. Eine Podcast-Serie von Anouk Scholain und Thomas Ziegler. Dramaturgie Ulrike Thoma. Realisation und Technik Michael Woddo. Jeden Dienstag eine neue Folge. Auch bei NDR 2. Alle Infos unter ndr.de/täterunbekannt. Ihre Hinweise über den Messenger in der NDR 2 App oder per E-Mail an täterunbekannt@ndr2.de.